IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Das ist ein aussagefähiges Scoring, nicht nur für die Bank wichtig, sondern ich denke auch ganz primär fürs Unternehmen selber. Und wir haben jetzt auch in Kundengesprächen ja schon mehrfach festgestellt, nicht veröffentlichte Daten bedeutet nicht vorhandene Daten. Und das bedeutet dann auch wiederum, dass die Nachfrage oder das Gespräch mit dem Kundenberater immer dazu führen wird, dass man weiß, okay, was wird eigentlich von mir erwartet oder was könnte ich noch für Daten liefern, um mein Scoring aussagekräftiger zu bekommen, ohne dass es für mich als Unternehmen einen wahnsinnig großen Aufwand bedeuten würde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Annette Gion, ESG-Risikoanalystin hier bei uns im Hause. Hallo Annette.
Hallo Jennifer, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das Thema ESG beim Thema Risikoanalyse natürlich auch super spannend ist. Und du bist ja eine unserer Expertinnen hier im Hause zum Thema ESG-Scoring. Kannst du uns einmal anfänglich schon mal erklären, was ist denn der ESG-Score und welche Vorgaben gibt es da? Da gibt es ja die MA-Risk für uns Banken. Und welche Kriterien spielen denn dabei eine Rolle?
Ja, das ist eine gute Frage. Die MA-Risk gibt den Banken im Endeffekt vor, wie sie die Risiken ihrer Kreditnehmer im Kreditvergabeprozess berücksichtigen muss. Und da gibt es halt diverse Anforderungen, seit neuestem eben auch die Pflicht, die ESG-Risiken der Kunden abzubilden. Und die ESG-Risiken sind die Risiken, die man auch umgangssprachlich als Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnet. Und die betreffen eben die Environment, E, Social, S und Government, G. Und das sind halt eben die Punkte, die dort berücksichtigt werden müssen und die Banken eben jetzt auch in ihrem Kreditvergabeprozess zu berücksichtigen haben. Das gab es eigentlich ja schon immer, weil wir immer schon auch diese Risiken berücksichtigen mussten. Aber jetzt ist es auch explizit in diesem MA-Risk gefordert. Die Risiken haben viele Aspekte und viele Informationsgrundlagen und das Thema ist endlos, aber vielleicht fangen wir einfach mal da an, wo du glaubst, dass es für den Hörer Sinn macht.
Gerne, können wir gerne machen. Und wie du schon gesagt hast, das Thema ist ja auch schon länger präsent. Ja. Also wenn wir schon allein in Anführungsstrichen nur 5 Jahre zurückgehen, da hat die BaFin ja auch ein Merkblatt rausgegeben zum Thema Nachhaltigkeitsrisiken und da werden ja auch Nachhaltigkeitsrisiken eigentlich so als in der Risikoklassifizierung als Risikotreiber mit angesehen.
Ja.
Und dass der ESG-Score jetzt eigentlich eher nochmal mehr so die Methodik und Implementierung.
Genau, also wir gucken quasi genauer hin und wir versuchen, das Risiko in einer Nummer abzubilden. Das kennt man vom Rating, da ist das eigentlich ein üblicher Prozess, den die Banken schon ewig betreiben. Und jetzt versucht man eben auch die Nachhaltigkeitsrisiken ja, mit einer Zahl, mit einer Nummer, in unserem Fall mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination zu versehen.
Und da sind wir dann auch schon ein bisschen drin im Thema, genau. Weil, wie du schon sagst, es ist ja ein bisschen analog zu vergleichen mit dem, was man aus dem Kreditrating her sowieso schon kennt. Bedeutet das, es gibt einheitliche Scoring-Systeme oder hat da jede Bank ihr eigenes System?
Ja, momentan ist es tatsächlich so, dass jede Bank ihr eigenes System fährt. Es gibt keine regulatorischen Vorgaben, wie die Risiken zu berücksichtigen sind. Sie sind zu berücksichtigen und die können mithilfe sogenannter ESG-Scores berücksichtigt werden. Das ist eine Möglichkeit, diese Risiken abzubilden. Wir als IKB haben uns dazu entschieden, die genau so auch abzubilden. Und wir nutzen dafür ein Scoring-Tool, in das wir Daten eingeben und wo am Ende des Tages dann ein Scoring-Wert rauskommt. Ich kann euch auch gerne das Tool genau, also die Vorgehensweise erklären. Also wir nutzen dafür 17 KPIs, die auf E, S und G-Faktoren entfallen. Und im Grunde genommen ist es so, dass bei E viele quantitative Werte abgefragt werden, wie zum Beispiel die THG-Emissionen oder der Wasserverbrauch oder die Abfallmengen. Und allerdings auch qualitative Dinge wie Umweltrisiken oder transitorische Risiken. Bei S wird primär die Arbeitsbedingungen werden erfasst. Also das können die internen sein, aber auch die externen, wie in der Lieferkette. Im Grunde genommen auch das, was Menschenrechte ausmacht und Frauenquote, die dann ja genau das Unternehmen selbst betreffen, Arbeitsbedingungen wie Teilzeit oder Homeoffice oder wie viele Schwerbehinderte werden beschäftigt. So eine Schwerbehindertenquote ist auch ein wichtiges Indiz. All diese Dinge werden halt bei S abgebildet und G geht klar auf die Unternehmensführung. Also da geht es dann darum, gibt es Korruptionsrisiken, ist das Unternehmen überhaupt an Nachhaltigkeit ausgerichtet, wie ist das Unternehmen geführt, kann man da eine klare Linie erkennen, kann ich überhaupt Nachhaltigkeitsdaten bekommen, solche Dinge sind halt da wichtig.
Mhm. Und wie du schon gesagt hast, bei uns intern sind 17 KPIs, ja. Es gibt aber auch deutlich mehr, da hat der Bankenverband ja auch mal einen ganz großen Katalog rausgebracht, was deutlich mehr abfragt als 17 KPIs, aber das ist so die Bandbreite, was theoretisch alles möglich wäre an qualitativen und quantitativen Daten, die Banken generell oder auch Versicherungsunternehmen ja erheben.
Genau, man muss sich da auf irgendwas konzentrieren, ansonsten verliert man sich dann auch in der Datenflut und wenn man sich auf die Wesentlichen konzentriert, ist es, glaube ich, auch aussagekräftiger.
Genau, und was man auch natürlich erlebt, also nicht nur bei uns, sage ich mal, sondern generell gesprochen, ist natürlich auch der Fokus auf das Thema Environment, auf die Umweltdaten, weil wir dann natürlich auch jetzt mit unseren Net-Zero-Zielen für 2045 in Deutschland, aber 2050 in Europa ja auch sehr ambitioniert unterwegs sind und da natürlich auch viele Risiken einfach mit einherschwingen oder auch Transitionschancen zum Teil.
Ja, genau. Und im Grunde genommen ist das ja auch was, alles was quantitativ ist, kann ich ja auch irgendwie messen, zählen, wiegen. Und das ist für die externe Datenerfassung immer einfacher als das Qualitative, wo ich ja vielleicht aus den Aussagen des Unternehmens ablesen muss, hat es jetzt Umweltrisiken oder hat es jetzt keine. Da sind die Nachhaltigkeitsunterlagen der Unternehmen so unterschiedlich, dass man im Grunde genommen da noch gar keine Einheitlichkeit so richtig feststellen kann. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Jahresabschluss zum Beispiel, der ja eine gewisse Struktur und Vorgabe hat. Da ist der Nachhaltigkeitsbericht definitiv noch in den Kinderschuhen, was das angeht.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wo kommen die Daten her, die ihr in das Tool einpflegt und wenn wir schon über Daten sprechen, du hast ja schon Nachhaltigkeitsberichte erwähnt. Klar, wir haben jetzt das Omnibusverfahren, wir haben das Thema Stop the Clock, um 2 Jahre zum Teil alles nach hinten verschoben beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Vereinfacht das jetzt für euch die Datenerhebung oder ist es eigentlich eher, dass es jetzt schwerer wird dadurch?
Wir haben ja einige Unternehmen, die schon der NFRD-Pflicht unterliegen. Da ändert sich erstmal gar nichts. Die werden weiter uns die Nachhaltigkeitsberichte einreichen. Alle anderen Unternehmen, wie du gesagt hast, da verschiebt sich die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht um 2 Jahre nach hinten. Und da haben wir halt eben das Problem, dass wir weiterhin Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die im Zweifel nicht das matchen, was wir brauchen. Da sind dann häufig, wenn auf freiwilliger Basis berichtet wird, eben nicht alle Daten enthalten, die wir brauchen, um ein aussagekräftiges Scoring zu erzielen. Unser Scoring-Tool bietet uns die Möglichkeit, bei nicht vorliegenden Informationen genau das anzuklicken. Eben die Information liegt nicht vor. Das führt dazu, dass im Falle der nicht vorliegenden THG-Emissionen ein branchenabhängiger Durchschnittswert angesetzt wird. Bei allen anderen KPIs wird ein Durchschnittswert angesetzt, der unabhängig von der Branche einfach den Mittelwert abbildet, also einfach ein D. Und das führt dazu, dass das Scoring an sich nicht mehr aussagekräftig ist. Wenn ich nur ankreuzen kann, die Information liegt nicht vor, habe ich logischerweise, wenn ich jedes Mal auf diesen Durchschnittswert zurückgreife, einen Einheitsbrei an Scorings. Und deswegen sind wir als Banken schon darauf angewiesen, dass wir möglichst viele Informationen bekommen, Und natürlich gefällt uns der Aufschub dieser der CSRD-Berichterstattungspflicht nicht. Also das behindert unsere Arbeit natürlich enorm, wenn wir weiterhin darum bitten müssen, diese Daten zu erhalten, anstatt dass wir auf gesetzlicher Grundlage eben diese Daten erhalten würden.
Ja, und das Schöne, oder ich sag mal das Spannende eher, also wir haben jetzt ja auch schon hier und da Gespräche gemeinsam geführt mit unseren Kunden, wo wir auch wirklich gemerkt haben, das ist nicht immer der Regelfall, das sollte man auch vielleicht vorweg sagen, aber wo wir gemerkt haben, dass wenn wir dann doch qualitativ hochwertige Daten bekommen haben, weil vielleicht manche noch gar nicht verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen, aber im Austausch damit uns diese zur Verfügung gestellt haben, weil es die Daten doch schon intern gab, dass das Scoring dann deutlich besser geworden ist auch.
Ja, also das kann man tatsächlich beobachten, dass die Scorings deutlich sich verändern, wenn realistische Daten eingepflegt werden. Insbesondere bei den THG-Missionen kann man sehen, dass die Durchschnittswerte in der Regel deutlich schlechter angesetzt werden, als sie in der Tat sind. Das ist wahrscheinlich so eine Art Vorsichtsprinzip, das unser Scoring-Tool-Anbieter da eingebaut hat. Bei anderen KPIs kann es passieren, dass das besser läuft, als mit realistischen Daten besser aussieht als der Durchschnitt. Das hängt natürlich massiv davon ab, wie gut der Wert ist, den ich realistisch einpflegen kann. Ist er besser als der Durchschnitt? Verbessert sich logischerweise das Scoring? Ist er schlechter als der Durchschnitt? Kann es auch schon mal passieren, dass das Scoring in dem Punkt schlechter aussieht, als es vorher war? Allerdings muss man sagen, ein realistisches Scoring bekomme ich halt nur mit realistischen Werten. Und wenn ich als Unternehmen Wert darauf lege, dass ich realistisch beurteilt werde, sollte ich möglichst viele realistische Werte liefern. Derzeit ist das ESG-Scoring auch eher so eine Richtgröße und noch nicht relevant für irgendwelche anderen am Kreditvergabeprozess hängenden Dinge. Aber das wird ja wahrscheinlich irgendwann mal kommen, je größer die Abhängigkeit oder der Fokus eben auf diese Umweltthemen wird, desto massiver wird halt auch der Blick der Banken da drauf. Und wenn ich mich jetzt darum kümmere, wie stehe ich ESG-mäßig da und wie sieht mein Score aus und wo habe ich Stellschrauben, um mich zu verbessern, dann habe ich jetzt ja auch noch ein größeres Zeitfenster, um mich darum zu kümmern. Und deswegen würde ich als Unternehmen immer großen Wert darauf legen, ein realistisches Scoring zu sehen. Ein Augenwischer-Scoring bringt mir da erstmal so nichts.
Ja, total. Und du hast es jetzt ja auch schon ein bisschen angeschnitten, das Thema, wie spielt das heutzutage schon bei der Kreditvergabe rein, beziehungsweise welche Bedeutung hat das denn heutzutage schon bei der Risikobewertung einer Bank, das ganze Thema?
Das Thema ESG ist ja erstmal nur in der Benennung neu. Wir haben als Banken natürlich immer schon großen Wert darauf gelegt, zu gucken, wie sich das Unternehmen für die Zukunft verkauft. Also hat es Chancen in der Zukunft? Wie sind die Marktchancen? Wir sind eine Langfristbank. Wir konnten noch nie uns darauf fokussieren, was macht das Unternehmen heute und morgen interessiert mich nicht. Da ist der Aspekt Umwelt und transitorische Risiken sicherlich immer schon ein wichtiger Punkt gewesen. Neu ist die Benennung des Ganzen mit diesen Risiken oder mit diesem Namen ESG-Risiko und der starke Fokus darauf. Und natürlich ist eine Sache wie THG-Emissionen, da hat man sich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so drum gekümmert. Und das ist sicherlich neu. Allerdings der Fokus darauf, dass ein Unternehmen auch vernünftige Arbeitsbedingungen anbietet und so, das sind ja Aspekte, die auch in den Bereich Mitarbeiterfindung und sowas mit eingehen. Und natürlich haben wir da vorher auch schon hingeguckt. Jetzt ist es halt mit dem Namen ESG-Risiko oder ESG-Score belegt und das ist sicherlich ein neuer Aspekt.
Das heißt, es ist methodisch auch eher schon, ja, wie du ja auch schon dargestellt hast, ein bisschen professionalisierter einfach geworden, auch durch die Regulatorik. Aber es ist jetzt nicht was gänzlich Neues, was erst seit 10 bis 5 Jahren für Banken interessant und relevant ist, sondern man hat es gerade beim Thema Langfristfinanzierung auch vorher schon mitgedacht.
Genau.
Schön. Bisschen haben wir auch schon in die Zukunft geguckt, so wie hoch könnte es sich eventuell hinentwickeln, das Thema ESG-Scoring. Wird es vielleicht mal verbindlich werden oder verbindlicher werden? Es spielt ja eh schon, wie du schon dargelegt hast, eine Rolle beim Thema Kreditvergabe, aber jetzt eher ja, mit einem anderen Namen vielleicht. Okay. Welche Entwicklungen und Trends erwartest du denn in den nächsten Jahren, gerade in Deutschland bei dem Thema, aber auch in Europa? Sehen wir auch da Entwicklungen in dem Bereich oder ist das ja ein eigenes Thema einfach in Deutschland?
Nein, es ist kein deutschlandspezifisches Thema. Das ist ja eine europäische Richtlinie, die umgesetzt wird. Das heißt, alle anderen europäischen Länder müssen ähnliche Maßnahmen ergreifen, um ihre Kunden eben entsprechend nach diesen Risiken zu bewerten. Ich würde mir wünschen, dass die Berichterstattungspflicht dazu führt, dass wir einheitlichere Berichte bekommen, weil die Auswertung des Materials derzeit wirklich zum Teil schwierig ist. Das veröffentlichte Material ist manchmal dann doch eher eine Imagebroschüre als wirklich eine aussagekräftige, mit Zahlen bestückte Broschüre oder ein Bericht wie so ein Jahresabschluss, der ja ganz klar definierte Felder enthält und auch eine ganz klar definierte Struktur hat. So ist der Nachhaltigkeitsbericht derzeit so aufgebaut, wie das Unternehmen sich das vorstellt und wie das Unternehmen das für richtig hält. Und das ist auch schön so, aber zum Auswerten deutlich schwieriger, als wenn das eine vorgegebene Struktur hätte. Und das ist also auf jeden Fall was ich mir sehr wünschen würde und wo ich auch hoffe, dass der Weg hingeht, wenn die Berichterstattungspflicht einen größeren Umfang an Unternehmen betrifft. Sicherlich auch schön wäre es, wenn man ein einheitliches Scoring-System hätte, dass nicht die Bank A sagt, der ist top, und die andere Bank sagt, nee, das gefällt uns aber nicht. Damit es halt auch für den Kunden einfach eine größere Transparenz hat, einfach wie dann die Nachhaltigkeit grundsätzlich bewertet wird. Das wäre sicherlich sehr, sehr schön, wenn das ein einheitliches System hätte. Das würde auch für den Kunden den Vorteil mit sich bringen, dass er im Grunde genommen sagen könnte, ich habe ein ESG-Scoring von B und jede Bank Bescheid wüsste. So, oder auch andere Geschäftspartner wüssten, oh, das sieht aber gut aus. Und derzeit gibt es aber noch kein anerkanntes Scoring-System, so schön so EcoVadis-Scorings und so sind, mit denen wir als Bank uns jetzt begnügen würden, sondern wir möchten da noch einen eigenen Blick drauf werfen. Und wenn es ein umfassenderes System gäbe, das wäre schon schön. Also dann wäre das ja erfüllt quasi, dass der Kunde nur noch sagen müsste, ich habe das und hier sind meine Unterlagen, und dann wäre das Thema für uns auch erledigt.
Ja, da wird dann wahrscheinlich in Zukunft hier und da auch nochmal eine Konsolidierung stattfinden. Ja. Deswegen gab es ja auch die Liste vom Bankenverband, um das auch mal einfach darzulegen, so okay, wo sind vielleicht auch Stellschrauben, wo werden einheitliche Themen schon abgefragt, genau, oder auch nicht. Das heißt, gerade sind wir echt an so einem Punkt, wo es ein bisschen sich überschneidet von, wir bräuchten eigentlich die Daten, aber manche müssen noch nicht berichten. Vielleicht kurze Abschlussfrage, bevor wir dann zum Ende kommen. Macht es Sinn, wenn die Kunden mit uns in Kontakt gehen und kommen, um auch vielleicht Daten, die sie offiziell noch nicht veröffentlichen müssen, uns zur Verfügung zu stellen?
Ja, auf jeden Fall. Wie wir ja eben auch schon beleuchtet haben, das ist ein aussagefähiges Scoring nicht nur für die Bank wichtig, sondern ich denke auch ganz primär fürs Unternehmen selber. Und wir haben jetzt auch in Kundengesprächen ja schon mehrfach festgestellt, nicht veröffentlichte Daten bedeutet nicht vorhandene Daten. Und das bedeutet dann auch wiederum, dass die Nachfrage oder das Gespräch mit dem Kundenberater immer dazu führen wird, dass man weiß, okay, was wird eigentlich von mir erwartet oder was könnte ich noch für Daten liefern, um mein Scoring aussagekräftiger zu bekommen, ohne dass es für mich als Unternehmen einen wahnsinnig großen Aufwand bedeuten würde. Eine Frauenquote hat man schnell abgelesen, also die kennen die Unternehmen wahrscheinlich, also die Personalabteilung weiß es wahrscheinlich, ohne groß hinzugucken. Und auch eine Schwerbehindertenquote ist nicht schwer zu bestimmen, aber die findet man in den Berichtsunterlagen oft nicht. Und da hilft der Dialog mit dem Kundenberater auf jeden Fall. Und da sind wahrscheinlich in kurzer Zeit sehr viele relevante Daten erhoben.
Mhm. Auch gerne die herzliche Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie Interesse haben, sich einfach mit uns mal auszutauschen zu dem Thema, um einfach auch mal zu erfahren, wie sieht denn Ihr Scoring aus, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenziale, super gerne. Und ich glaube, Annette, wir könnten hier auch noch stundenlang weiter über das Thema sprechen. Die Kundengespräche sind auch immer sehr interessant und spannend zu dem Thema.
Das stimmt.
Aber ich glaube, so langsam sollten wir zum Ende kommen. Ja. dementsprechend von jedem meinem Gast hier im Podcast hole ich mir gerne ein Abschlussstatement ein zum Thema Net Zero 2045 ist. Bitte vervollständige das auch einmal. Mhm.
Sicherlich durch Omnibus ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber ein Ziel, das wir unbedingt mit Blick auf den Planeten und die nachfolgende Generation weiter verfolgen sollten.
Danke für das Statement, danke für deine Zeit.
Und ich danke, dass ich hier sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.